Kiezgespräche, der Podcast vom FKU Berlin. Mit Maurice
und Martin.
Heute zu Gast Claudia Ketterer
und Silvia De Lorenzo.
Es geht ums Tanzen. Hallihallo, da sind wir wieder. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind immer noch Maurice
und der liebe Martin.
Maurice, Freitagnachmittag in einer ganz ungewohnten Umgebung für uns heute. Nicht nur, dass wir heute tolle Hintergrundgeräusche haben und wir erklären das gleich mal einfach an. Hier ist nämlich ein Paradies, nicht nur für Tänzerinnen und Tänzer, ist auch ein Paradies für Hunde. Die fühlen sich hier sehr wohl.
Ja.
Und sie nehmen die gute Atmosphäre, die wir jetzt schon aufgenommen haben, direkt mit und transportieren sie auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, wenn ich heute etwas abgelenkt bin, dann liegt es daran, dass ich diesem Hund beim Spielen zugucke, weil es ist wirklich zuckersüß.
Ja. Es ist auf jeden Fall ganz spannend. Es ist, man kann ja sagen, wir haben Freitagmittag, Aufzeichnungstag, eine ambitiöse Woche auf jeden Fall hinter uns gehabt.
Ja.
Und unsere Gäste heute. Es kann ja sein, dass einer von uns beiden demnächst was vorhat. Das heißt, entweder wir lassen es frei, wir kommunizieren es auch gar nicht so weit. Es kann sein, dass eine Hochzeit ansteht oder andere große Ereignisse. Wer von uns beiden das ist, das werden wir jetzt mal nicht verraten. Könnt ihr die Zuhörer raten?
Dazu kann ich auch sagen, es gibt ja so ein Sprichwort, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen und ich bin mir fast sicher, wenn man oft genug herkommt, ist es vielleicht doch möglich.
Ja, man kann auf jeden Fall auf jeder Hochzeit tanzen. Die Frage ist nur, wie?
Ja.
Und darum geht es heute auf jeden Fall. Und wir freuen uns, dass wir sie kennengelernt haben. Und das kann man sagen, sie sitzen bei uns direkt auf der Nachbarschaft, also zu unserem neuen Projektbüro hier im schönen Krefekiez, unweit vom Südstern in der Kürtestraße und sagen ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass wir kommen durften an Silvia und Claudia. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Dankeschön. Hallo.
Danke euch, dass ihr da seid.
Ja, Kiezgespräche geht es ja immer um Menschen, die hier sich im Kiez ansiedeln, was machen, ihre Unternehmen festigen wollen. Ihr beide seid zum einen, also du Claudia, Besitzerin also du verkaufst Tanzschuhe mit Lady Love Shoes und du Silvia, du gibst Tanzunterricht mit Deutsche Wieder Dance. Wie seid ihr zusammengekommen? Was war eure Intention zu sagen? Wir gehen jetzt nach Kreuzberg und machen genau so ein Geschäft auf.
Soll ich? Bitte. eigentlich fing es an 2017, als ich aus Konstanz, wo ich 3 Jahre lang gelebt habe, wieder zurückgezogen bin nach Berlin. Ich hatte dort angefangen zu tanzen, also richtigen Tanzunterricht zu nehmen. Und hier in Berlin brauchte ich dann sozusagen eine neue Tanzschule. Und bin auf eine Salsa-Party gegangen und habe dort Silvia tanzen sehen und war direkt gecatcht, geflasht, verliebt. Und habe sie angesprochen, sie unterrichtet und so sind wir dann erstmal zusammengekommen. Seitdem tanze ich Projekte bei ihr, nehme Unterricht und wir haben uns angefreundet und sind irgendwann auf die Idee gekommen, weil ich mich selbstständig gemacht hatte mit dem Schuhverkauf, der startete bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und sie gerne ein Studio eröffnen wollte, sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben gesagt, das ist eine gute Idee.
Ja. Und Silvia, du hast es ja auch so gesehen, also das heißt, es ist ja auch so, aus Freundin, Geschäftspartnerin, es ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Beziehung dann, ne? Also ihr habt ja jetzt auch wirtschaftliche Verpflichtungen miteinander in irgendeiner Form. Beeinflusst euch das im täglichen Geschäft? Merkt ihr schon Veränderungen so nach dieser kurzen Öffnungszeit?
Naja, die ersten Monate sind ja immer so ein bisschen die mehr Herausforderungen haben, ne? Klar, man kennt sich auch auf eine andere Art und Weise, lernt man sich kennen, ne? Genau, also wir versuchen, dass es nicht beeinflusst, dass der Stress nicht so viel beeinflusst und dass wir uns eine Freundschaft verbindet und eine Leidenschaft zum Tanzen. Ja, und dass wir sehr viel zusammen zu bieten haben und zu lernen auch in dem Prozess. Und so hoffen wir, dass es auch so bleibt.
Wollen wir mal ein bisschen in eure Vergangenheit gehen, weil Tanz, also bei dir, Silvia, kann man sehen, okay, das hat sich schon früh abgezeichnet, in welche Richtung das gehen könnte. Aber bei dir, Claudia, war es ja so, du hattest ja erstmal von deinem ersten Werdegang jetzt gar nicht so viel mit Tanzen zu tun. Und ich glaube, es war in den Jahren, wo du angefangen hast, noch gar nicht dran zu denken, dass du heute mal bist, weil eigentlich hast du mal Kauffrau für Automobilverkauf gelernt, hier auch in Berlin. Nimm uns doch mal ganz kurz mit auf diese Reise. Also du hast eine Ausbildung gemacht, bist dann noch ein bisschen geblieben und wie passt das jetzt zusammen? Also man wird erstmal denken, also man bringt es jetzt erstmal klassisch ja nicht zusammen.
Ja, das stimmt. Das klingt erstmal ein bisschen konfus, aber am Ende macht alles Sinn, ich verspreche es.
Also, wir sind gespannt.
Es war einmal. Vor langer Zeit. Nein, also ich bin gebürtige Berlinerin und habe hier, wie du schon sagtest, meine Ausbildung gemacht, habe dann hier auch eine Weile lang gearbeitet und bin irgendwann dann nach dem Studium nach Konstanz gezogen, damals wegen der Liebe, und habe dort dann angefangen, wie gesagt, Tanzunterricht auch zu nehmen und zu Festivals zu gehen und so weiter. Tanzen gehört eigentlich schon immer in mein Leben. Als ich in Berlin gerne Tanzunterricht genommen hätte, war es noch so, dass die Tanzschulen immer gesagt haben, man braucht einen Tanzpart, man kann nicht alleine zu dem Tanzunterricht kommen. Und das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Und auch in Konstanz war das dann so, dass man einfach alleine zum Tanzunterricht kommen konnte und es gab halt immer Leute und es wurde durchgetauscht und jeder konnte mal mit jedem tanzen. Und so kam es, dass ich das dort dann wirklich mal realisieren konnte, wirklich regelmäßig zu Tanzunterricht zu gehen. Und in Konstanz habe ich auf einer Party dann eine Freundin kennengelernt, die einen Tanzschuhladen hatte. Und dann habe ich dort in diesem Tanzschuhladen angefangen zu arbeiten und habe dann die Leidenschaft einfach fürs Verkaufen von Tanzschuhen entdeckt. Also es geht gar nicht primär dabei darum, um Tanzschuhe zu verkaufen an sich, sondern diese Freude, die man dabei mitverkauft. Es dauert in der Regel so um die 2 Stunden, bis man sein erstes Paar wirklich gut passende Tanzschuhe gefunden hat. Und das sind nun mal Sportgeräte und die müssen funktionieren. Die müssen passen, die müssen funktionieren, die müssen sich gut anfühlen. Und diese Freude, wie gesagt, die dabei entsteht, dass jemand nach 2 Stunden und durchprobieren von Massen an Schuhen endlich das Paar gefunden hat, das ist eigentlich das, was es für mich ausmacht. Und natürlich die Verbindung mit dem Tanzen an sich.
Ja. Für welche Tanzrichtung, also wo du damals dann schon gemerkt hast, Leidenschaft, um welche Tanzrichtung reden wir oder von welcher Tanzrichtung reden wir?
Also es fing tatsächlich mit Tango an damals. Mhm. Und dann bin ich irgendwann zum Salsa rübergewechselt, Bachata und Kizomba.
Das wusste ich tatsächlich.
Ja, wir lernen uns heute nochmal ganz neu kennen. Das ist so spannend.
Kiezgespräche verbinden.
Ich wollte es gerade sagen. Hier kommt alles raus.
Ja. Alles. Alles. Keine Geheimnisse mehr. Ja. Real Talk. Also es hat mit Tango angefangen, Silvi, es tut mir leid.
Ich bin aber glücklich, dass du zum Salsa gekommen bist.
Ja, vielen Dank. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, ging es dann weiter mit Salsa, Bachata, Kizomba und da bin ich kleben geblieben.
Ich würde zu einem späteren Zeitpunkt mit euch gerne nochmal so etwas die Unterschiede erörtern, weil man hört zwar diese Tänze und man hat sie vielleicht auch schon mal gesehen, aber der Laie an sich weiß ja erstmal nicht, was der Unterschied sind. Dazu würde ich aber später kommen. Silvia, bei dir war es ja so, du bist ja eigentlich in Spanien geboren und aufgewachsen.
Ja, genau. Ich bin gebürtige Madriderin.
Madriderin, ja.
Madriderin.
Sag mal so,
ja, Madrid. Wahrscheinlich.
Also aus Madrid.
Ja.
Und ich, also mich verbindet, oder ich bin mit Deutschland verbunden, weil ich auf einer deutschen Schule war in Madrid.
Ja.
Und dann kam ich Jahre später nach Berlin, 2007, nachdem ich studiert hatte in Madrid, Kommunikationswissenschaften. Und dann kam ich nach Berlin eigentlich, um ein Praktikum zu machen. Ich hatte in einer Werbeagentur ein Praktikum gemacht. Ich habe dann ein Praktikum gemacht. Und ursprünglich wollte ich nur ein Jahr bleiben, aber
wenn Berlin einmal den hat.
Ich glaube, in Berlin
12 Jahre später.
15.
Ne? Entschuldigung.
Ja. 15 schon, ja. 15 Jahre schon. Berlin hat mir sehr gut gefallen und ein Jahr ist immer ein bisschen zu kurz, um sich was Neues dran zu gewöhnen. Ja, und dann entschloss ich, eine Tanzausbildung zu machen, weil ich habe mein Leben lang getanzt, verschiedene Tanzstile, aber ich benutze jetzt einen Ausdruck. Ich bin dann bei Salsa kleben geblieben, damals in Madrid. Und hier habe ich das dann weitergemacht, habe meine Bühnentanzausbildung gemacht, Ballett und Modern, habe absolviert. Und dann habe ich angefangen, hauptberuflich Tanz und Tanzunterricht zu machen.
Also als du diese Bühnentanz-Ausbildung gemacht hast, das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Erstmal, wo studiert man sowas? Wo macht man diese Ausbildung hier in Berlin?
Es gibt verschiedene Tanzschulen, die solche Ausbildungen anbieten. Da, wo ich das gemacht habe, das heißt Danceworks und ist in Schöneberg. Und da kann man sowas absolvieren. Und das ist eine intensive Tanzausbildung, ja. 3 Jahre lang. Und die in dem Fall war, bilden sie dich aus für Bühnentanz.
Ja. Aber 3 Jahre heißt es dann, man hat so wie bei einer klassischen dualen Ausbildung, so wie man sie kennt jetzt zum Beispiel als Hotelfachmann oder als Kfz-Mechatroniker, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt an 3 Tagen gehe ich jetzt tanzen und dann habe ich genau Unterricht, also morgens ist dann Tango, dann abends ist dann Charleston und dann hat man auch noch so einen theoretischen Unterricht, wo man dann noch so Tanzgeschichte gelehrt kommt, ja?
Ja, okay. Also es sind 3 Jahre, das ist auch eine staatlich anerkannte Ausbildung. Mhm. Und wir hatten von morgens bis 14 Uhr hatten wir dann Pflichtunterricht. Und abends konnte man auch die Abendkurse besuchen, waren optional, aber ich habe dann gedacht, ich nehme alles, was ich kann. Und du hast Prüfungen, du hast Fächer wie Anatomie oder Tanzrecht neben den anderen Fächern wie natürlich Modern oder Ballett oder Jazz.
Okay.
Also Theorie und Praktik.
Und dann hast du so, wie auch im Studium, also bei Claudia oder in der Ausbildung vorher, ihr habt dann auch eine richtige Prüfung am Ende, wo man dann wirklich über eine Woche dann mehrere Dinge abgefragt werden. Das heißt, okay, jetzt wird ein klassischer Tanz, oder wie stellt man sich das vor?
Du hast jede 6 Monate hast du Prüfungen und normalerweise sind es kleine Stücke oder kleine, nicht so klein, 1 Stunde lang oder 1,5 Stunden. Übungen, die man vorbereitet, ein paar Wochen vor den Prüfungen. Und die musst du dann vor den Lehrern dann vortanzen. Ach, und dann wird entschieden, ob welche Note du bekommst und ob du weiterkommst oder nicht. Und dann ganz zum Schluss hast du auch eine Abschlusschoreografie zu choreografieren, zusammen mit deinen Mitschülern oder mit Schülern aus den anderen Jahrgängen, also aus den vorigen Jahrgängen. Und die führt man dann auf. Mhm. Manchmal, also wir waren nicht im Tacheles, aber zum Beispiel das Jahr davor, die haben im Tacheles vorgeführt, die ganzen Abschlussstücke. Ja, und das ist so ein bisschen das die letzte Prüfung, die man dann hat, um dann die Ausbildung zu absolvieren.
Ach, das heißt, Choreografin ist auch ein Teil dieses Studiengangs, dieser Ausbildung. Ja. Das heißt, du bist jetzt auch dazu befähigt, eine ganze Choreo zu schreiben oder zu
choreografieren.
Zu choreografieren. Okay, das ist nicht.
Ich würde sagen, ein Stück choreografieren.
Choreografieren, ja, jetzt habe ich es.
Gut. Das ist ja ganz spannend. Also zum einen, du hast ja jetzt auch eine fachliche, aber auch künstlerische Ausbildung. Claudia, du kommst aber eher aus der, sagen wir mal, aus einem klassischen Wirtschaftsstudium. Du hast ganz klassisch BWL studiert.
Total trocken.
Und das ist ja auch ganz spannend. Gleicht sich denn gerade jetzt auch so ein bisschen an? Also du hast ja ein bisschen mehr BWL-Background, du hast eher so einen künstlerischen Background. Ist da so eine, auch gibt es da diese Schnittstelle, der sagt, okay, ich übernehme eher diese Parts und ich übernehme eher diese Parts? Oder sagt der eine, ich will das jetzt auch mal machen und sagt der andere dann, okay, dann dafür übernehme ich das mal, obwohl ich es bisher nicht gemacht habe? Wie läuft es ab?
Also es ist so, dass wir gesellschaftlich voneinander unabhängig sind. Wir sind 2 getrennte Unternehmen und mieten diese Räume hier miteinander. Wir haben natürlich trotzdem gemeinsame Kosten, die dann anfallen. Und eigentlich teilen wir uns das ziemlich gut auf. Also wir machen praktisch dann, also vorgenommen haben wir uns einmal am Ende des Monats eine Abrechnung miteinander zu machen. Das hat jetzt das letzte Mal 2 Monate gedauert.
Das ist auch das erste Mal.
Ja. Aber das heißt, so eine ganz strikte Aufteilung, wer wie was macht, das gibt es eigentlich nicht bei uns.
Nee, aber ist es auch so, wenn ihr gerade sagt, ihr habt 2 getrennte Unternehmen voneinander, dass du dann vielleicht auch Silvia mal so berätst, weil du diesen BWL-Background hast und oder kommst du auch mal mit Fragen zu Claudia und sagst, oh Mensch, hier ist irgendwas, ich verstehe das nicht, weil gerade alles, was als Selbstständiger so auch bürokratisch auf einen einrasselt, ist ja auch nicht immer so einfach.
Ja, ich glaube auch dadurch, dass wir beide unser Business alleine machen, das ist ja nicht, das ist ein bisschen anders, als wenn man in einem Team ist. Ne? Und wenn man in einem Team ist und man hat irgendwelche Konflikte zu lösen oder also nicht Konflikte mit dem Team, sondern einfach mit dem Business. Ne? Du hast einfach die Unterstützung von dieser Gruppe und man versammelt sich regelmäßig und man bespricht das. Ne? Aber wir sind halt beide alleine in unserem Business und ich glaube, dadurch, dass wir auch sehr viel Zeit zusammen verbringen, sprechen wir auch sehr viel über Ideen oder über wie sagt man, Doubts, so Zweifeln, die man hat.
Dankeschön.
Zweifeln, ne? Und ja, versuchen uns dann zu unterstützen.
Also dieses partnerschaftliche Austauschen, quasi eine Arbeitsbeziehung, die man klassisch führt, auch wenn jeder in seinem Bereich ist. Lass uns mal in die einzelnen Spezifikationen von euch gehen und Claudia, würde ich bei dir anfangen. Du hast ja, also Tanzschuhe, Lady Love Shoes ist ja nicht nur ein Laden, wo man Tanzschuhe kaufen kann. Und ihr habt euren Laden ja auch insofern schlau aufgebaut. Also erst kauft man den Tanzschuh bei dir. Und dann
lernt man das Tanzen.
Und dann geht man einen Raum weiter zu Silvia und fängt direkt an und guckt, ob man das richtige Tanzsportgerät gekauft hat. Deine Schuhe haben ja verschiedene Besonderheiten. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, was das Besondere an deinen Schuhen ist, die du hier vertreibst, die du hier verkaufst.
Okay, also es gibt für eigentlich so gut wie jede Tanzrichtung das passende Paar Schuhe bei mir. Das heißt, ich arbeite zusammen mit einer italienischen Manufaktur. Ich habe Profi-Sportschuhe, also Sportschuhe, Profi-Tanzschuhe aus den UK, die viel von Künstlern getragen werden, die auf Festivals auftreten, die choreografieren und so weiter. Die Besonderheit ist bei mir, dass man sich die Schuhe auch so anfertigen lassen kann, wie man sie haben möchte. Das heißt, ich spreche damit zum Beispiel auch Bräute an und Bräutigamme, ist das der richtige Plural?
Bräutigamse.
Also die Bräutigamse. Genau. Ja. Man kann praktisch zu mir kommen und kann sich ein paar Tanzschuhe aussuchen, die dann mit einer Straßensohle bestellen und sie in der Farbe gestalten lassen, wie man sie vom Hersteller bekommen kann.
Ja.
Und das ist eigentlich so die Hauptbesonderheit, die mich auch von anderen Läden hier in Berlin unterscheidet. Und ob man jetzt mit diesen Schuhen Salsa tanzt oder Kizomba oder Tango, da ist eigentlich für alle was dabei. Auch Standard Latein, jeder Mann, jede Frau sollte bei mir ein paar Schuhe finden oder selbst gestalten, wenn ich nicht das passende Paar da habe.
Wie sieht das aus? Also wir sitzen ja gerade hier, also die Aufnahme ist ja gerade im Salon, im Ausstellungsraum, wo deine Schuhe gezeigt werden. Und du hast gerade schon angedeutet, es dauert ungefähr 2 Stunden bis also von wir gucken uns mal deinen Fuß an, bis wir haben das passende Paar gefunden. Jetzt sind natürlich auch immer sehr, also Füße sind natürlich auch was sehr Eigenes, jeder hat ganz unterschiedliche Formen. Wie kompliziert ist es, bei dieser Auswahl den richtigen zu finden oder auf was muss man achten oder vielleicht was sollten Menschen, die zu dir kommen und Tanzschuhe suchen, vielleicht schon an Vorwissen mitbringen oder an Ideen, was wäre gut?
Also Vorwissen braucht man überhaupt keins. Ja. Man kann einfach kommen, seine Füße sollte man mitbringen.
Ja. Sauber am besten wahrscheinlich.
Am besten sauber wäre nett. und ansonsten ja, Besonderheiten, so unterschiedlich wie du und ich sind, so unterschiedlich sind Füße und Schuhe, also vor allem Tanzschuhe. Es gibt halt für jede Fußform den passenden Schuh. Und bis wir den gefunden haben, ist das so eine Durchschnittszeit, ne, von 2 Stunden. Mhm. Die einen, die sind super schnell, die haben das erste Paar an und sagen, perfekt, passt. Und die anderen, die müssen halt wirklich durch alles durch. Das ist auch Typfrage. Je nachdem, wie entscheidungsfreudig man noch ist, möchte man wirklich alles sehen, was zur Auswahl gibt. Oder sagt, das passt das nicht. Mhm. Herren sind eher von der Variante, passt, nehme ich.
Ja.
wundert mich jetzt nicht.
Das ist keine große Überraschung. Und die Damen, die gehen halt wirklich teilweise durch alles durch, was aber auch super fein ist. Wir machen das dann immer so, dass ich praktisch abfrage, welche Größe man denn so ungefähr hat. Und dann schauen wir erstmal beim ersten Paar, passt das tatsächlich? Müssen wir eine halbe Nummer größer oder kleiner gehen? Und dann, wenn wir erstmal festgestellt haben, welche Größe die passende ist, gebe ich der Kundin, dem Kunden alle Schuhe, die ich in dieser Größe habe und man darf einfach durch alles komplett durchprobieren. Mhm. Und erst dadurch, dass man diesen großen Vergleich machen kann, kann man feststellen, welcher Schuh passt denn jetzt wirklich. Mhm. Weil gerade wenn man Anfänger ist, dann hat man da gar noch nicht so richtig das Gefühl für und kennt vielleicht einfach natürlich die normalen Straßenschuhe. Und der muss halt nicht so perfekt passen wie ein Tanzschuh. Ich vergleiche das gerne mit Kletterschuhen, das kennen viele. Ein Kletterschuh, der muss auch wunderbar passen, sonst kommst du einfach nicht die Wand hoch, nicht wahr?
Ja.
So, liegt dann vielleicht nicht nur am Schuh, aber der Schuh hilft natürlich optimal, wenn er richtig gut passt. Genau.
Aber die Brücke, die du geschlagen hast, die nehme ich gleich mal. Wie ist es mit dem Tanzschuh? Ich habe mir vor 2 Jahren Wanderschuhe gekauft. Die haben dann auch super gepasst. Aber dann hieß es, bevor du die erste größere Tour machst, solltest du die einlaufen. Muss man einen Tanzschuh auch eintanzen? Oder man geht dann nach nebenan zu Silvia und legt die heißeste Sohle aufs Parkett? Oder ist es schon dann noch eine Gewöhnung? Wie ist das bei den Schuhen?
Das kommt ganz drauf an. Also wenn du jetzt ein Tänzer, eine Tänzerin bist wie Silvi, dann kaufst du deine Schuhe 2,5 Nummern zu klein und tanzt den ganzen Monat lang ein, hast Schmerzen und am Ende passen sie wie eine zweite Haut. Wenn du jetzt aber ein Standard, du bist ein Hobbytänzer,
ja,
machst das aus Leidenschaft und gerne und immer und viel, dann kannst du diese Schuhe wirklich so kaufen, dass sie gerade perfekt passen und dann kannst du damit auf die Tanzfläche und loslegen.
Mhm. Okay. Also ich finde es insofern spannend, dass man denkt ja manchmal auch nicht viel drüber nach, wie Dinge entstehen. Aber natürlich für Tänzer weiß man, dass der Fuß ja das Elementarste von allen ist. Ist ja quasi auch das Arbeitsgerät, also wenn man es jetzt mal runterbricht, das Arbeitsgerät. Und dafür finde ich es aber erstaunlich, dass du sagst, okay, ich nehme nicht nur die Tänzer, ich nehme auch Ehepaare, Hochzeitspaare, gerade eine mögliche Braut. Das ist dann ja doch aber schon mal noch erstmal ein ganz anderes Publikum. Mhm. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber ich hatte es ja anfangs schon gesagt, es kann sein, dass einer von uns beiden demnächst mit Hochzeit zu tun hat. Oftmals ist ja so, dass das Kleid dann irgendwie schnell gefunden ist, aber für den Schuh wird wenig Energie verwendet oder sagt, ich kaufe mir den jetzt einfach. Ja. Jetzt holst du dir noch die hoch aufgelösten Bräute hier rein und die noch in Kürze einen Schuh suchen. Das ist ja auch noch eine ganz andere Ansprache. Du musst dich doch wahrscheinlich dann komplett auch umstellen in deiner Beratung. Wie läuft das vonstatten, wenn eine hoch aufgelöste Braut herkommt und sagt, ich brauche noch schnell einen Schuh jetzt? Ne?
Also zum Glück hatte ich bis jetzt wirklich noch keine hoch aufgelöste Frau. Ja. Also es war bis jetzt immer so, dass so eine Hochzeit ja auch, ja.
Dreimal auf Holz geklopft.
Ja. Das kann natürlich passieren, alles gut. Ich hole auch jeden wieder runter und sage, wir finden schon was. Das wird. Aber so eine Hochzeit, die plant man ja in der Regel nicht innerhalb von 3 Wochen. Hm. Das ist in der Regel, die Damen kommen sie und haben sagen, ja, okay, also ich habe 6 Monate Zeit, ich brauche Schuhe für mein Brautkleid und ich wollte jetzt mal gucken. So, und dann können wir anfangen zu planen, wir können anfangen rumzuprobieren und oft ist es auch so, dass die Damen dann nochmal gehen und sich woanders nochmal Schuhe anschauen wollen. Und entweder sie kommen wieder, weil sie sagen, sie möchten sich jetzt doch einen Schuh gestalten oder einen nehmen, den sie bei mir gefunden haben. Oder sie kommen nicht wieder, weil sie woanders was gefunden haben. Auch völlig fein. Von der Beratung gehe ich aber im Prinzip genauso vor wie bei einer Tänzerin. Ich möchte, dass der Schuh passt. Ich weiß, dass eine Braut den ganzen Tag in diesen Schuhen verbringen wird und damit sehr viel stehen, laufen, tanzen wird im Idealfall. Und deswegen nehme ich mir da genauso viel Zeit und wie gesagt, der Vorgang ist im Prinzip der gleiche. Wir schauen nach der Größe, wir schauen nach der Passform und dann nach den Möglichkeiten, wie der vielleicht gestaltet werden soll oder schon so da ist.
Ist es, Silvia, beim Tanz ähnlich? Ist vielleicht deswegen das Modell Tanzschuhladen und Tanzstudio in einem gar nicht so abwegig, weil das vielleicht mit Tänzen ist es ähnlich? Wie lange dauert es, bis ein Mensch den Tanz gefunden hat, der ihm Spaß macht? Also ich kann mich ja hier ruhig outen. Ich habe auch mal getanzt mit einer Ex-Freundin. War vielleicht nicht mein Tanz. Ich glaube, das war... Ich habe es vergessen. Oder vielleicht verdrängt.
Darf ich fragen, wer hatte die Idee, den Tanzkurs?
Das ist eine wichtige Frage.
Nicht ich.
Komisch. Kenne ich die Geschichte. Das passiert sehr oft.
Ja, aber ist es ähnlich so, wie es jetzt mit den Schuhen ist? Es dauert lange, bis ein Mensch vielleicht, der sich fürs Tanzen interessiert, dann auch den Tanz findet oder zu diesem Tanz findet? Wir haben so eine Vielfalt heute schon gehört, auf die du uns bestimmt noch was erzählen kannst.
Also es gibt alles. Es gibt, ich habe Schüler, die gar nicht getanzt haben und mit Salsa dann angefangen haben oder Bachata. Und sie haben sich total angesteckt und haben dann weitergemacht, jahrelang getanzt. Es gibt Leute, die vielleicht andere Kurse besucht haben oder vielleicht von Salsa zu Kizomba gewechselt haben, wo der Tanz ein bisschen weniger Action hat, weil vielleicht die Zeit gekommen ist, wo man ein bisschen ruhiger wird. Es ist ganz unterschiedlich. Aber normalerweise, wenn man mit Salsa oder mit Bachata anfängt, das hat schon ein sehr hohes Ansteckungsgrad, sagt man, glaube ich, kann man sagen, Ansteckungsgrad.
Ansteckungspotenzial.
Potenzial.
Okay. Da ist die Frage, gut, jetzt kommt wieder so eine Geschichte, die vielleicht keinen interessiert, aber ich komme nur vor mich.
Boogie Woogie haben wir getanzt. Nee,
ja, ich
mir ist es eingefallen.
Ich komme ja vom Dorf, also wirklich aus einer sehr ländlichen Gegend mit insgesamt, also dieser Landkreis hatte 30.000 Einwohner, mein Dorf, aus dem ich kam, 100 Einwohner. Und der Nachbarort hatte natürlich dann auch immer diese Jahrmärkte oder auch diese Schützenfeste und Kirmesse, wo es alles so ging. Und natürlich wollte man auch dann als Jugendlicher, also ich damals in der 9. Klasse, dran teilnehmen. Da war die Voraussetzung, okay, also meine Mutter hat gesagt, du kannst da gerne mitmachen. Es war noch alles ein bisschen liberaler auf Zeiten und ja, man hat halt nicht so drauf geschaut. Da sagt, du kannst da mitmachen, aber nur, wenn du das Tanzen lernst. Okay, naja, gut. Und früher gab es immer noch die klassischen Tanzkurse in der Schule. Bei uns wurde das immer noch angeboten, zu der Zeit aber nicht. Oder ich hatte auch keine Lust dazu. Klar, man, 8. Klasse schämt man sich.
Wahrscheinlich eher Zweiteres.
Ja, da schämte man sich auch noch so. Ich meine, meine Körperstatur hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Klein untersetzt, ein bisschen pummelig. Naja, es war ja so. Und da kam, aber dann haben meine Mädels damals, also meine Klassenkameraden, wir haben dann das Tanzen beigebracht. Und auf dem Dorf hat es bisher immer gereicht mit 1-2 Tipp. Also mit so einem, ja, ich glaube, das ist so ein Grundschritt vom Disco Fox, ein bisschen gepaart mit einer Drehung. Aber darüber hinaus ging es bisher noch nie. Erlebst du das oder hast du das, warst du vielleicht auch mal in anderen Städten, wo du, oder du in Konstanz vielleicht auch mal erlebt hast, wo es einfach nur so diese klassischen, sagen wir mal so, Schlager-Dorftänzer gibt? Gibt keinen anderen Begriff, dass man wirklich nur diesen Grundschritt hat, wo Mutti und Vati zur Jugendliebe von Ute Freudenberg aufspringen und sagen, juhu, jetzt geht's los.
Ich kenne das vielleicht von meiner Oma-Zeiten.
Ja.
Sie lebte auch in einem Dorf. Ja. Und da gab es auch, das ist im Norden Spaniens, im Baskenland, und da gibt es auch Dorf-Stadtfeste, ne?
Ja.
Immer so eine Woche oder ein langes Wochenende. Und das überlappt sich immer durch den ganzen Sommer, dass man ein Dorf-Stadtfest, nichts, also man kann den ganzen Sommer kann man feiern. Und ja, vielleicht kenne ich das ein bisschen von den Zeiten.
Ja, ist ganz spannend. Vielleicht in Konstanz, wie war es da? Da ist es ja doch, Berlin ist ja nun Berlin. Das kann man mit nichts anderem vergleichen. Maurice, brauche ich sowas auch immer nicht zu fragen, weil der, ja, du warst doch mal eine Zeit lang in Baden-Württemberg.
Ja, gar nicht so weit weg von Konstanz.
Ja, ja, ja.
Sigmaring.
Ach.
Ja, na, auch 4 Jahre.
Aber fast Nachbarn.
Bis ich wieder in meine Heimat musste.
Musstest.
Ja, weil auf Dauer hat es mir als Berliner da nicht so gut getan.
Ja, so ging es mir leider auch. Ist wunderschön dort.
Super.
Aber ich will es auch
landschaftlich
nicht missen.
Aber ist ja auch so ein bisschen Weingegend, so ein bisschen, also gibt ja auch diese Feste. Kennt ihr das dann? Also könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, dass wirklich dieser Standardtanz auf dem Dorf wirklich nur diese eine Pose beinhaltet? Habt ihr es mal erlebt?
Ehrlich gesagt nicht.
Nee. Oh, dann habt ihr was verpasst.
Beziehungsweise, ich glaube, das sind so Paralleluniversen, die irgendwie bestehen. Ne? Ich habe das in Berlin zum Beispiel schon erlebt, in der Disco, nicht in der Disco, sondern in der Kneipe.
Ja, genau.
In der Berliner Kneipe, wo plötzlich die Leute aufstehen und das ist ihr Lied und dann tanzen sie miteinander da Disco Fox und haben ihren Spaß.
Ja, ne? Ist verrückt.
Ja.
Ah ja, okay.
In Konstanz waren wir eine wirklich große Salsa-Community und das glaubt man immer gar nicht. Also ich habe hier in Berlin zum Beispiel auch mal einen Ex-Freund mitgenommen auf ein Salsa-Festival, das im Tempodrom stattfindet. Wie viele Leute sind da immer?
Über 2500, glaube ich, Leute.
Ja. Oh, okay. Ja.
Und der war völlig geflasht, kommt ins Tempodrom rein, das er sonst kannte von irgendwelchen Auftritten und Konzerten. Und plötzlich ist da alles voller Tänzer. Und das, wenn man das nicht kennt und nicht weiß und nicht irgendwie die Gelegenheit hat, in diese Community einmal so hineinzutauchen, dann glaubt man gar nicht, dass es das in dieser Stadt gibt oder auch in anderen Städten. Und so ging es mir in Konstanz beispielsweise auch.
Also ich kannte das Typische, was du ansprichst, um das mal abzuschließen,
mein kleinen Monolog.
ich kannte das, wenn ich auf Montage war und man war dann vielleicht übers Wochenende auch mal weg und auch eher im südlichen Raum Deutschlands und man war dann da mal mit seinen Arbeitskollegen in der Disco und dann kam plötzlich irgendein Lied und die halbe Disco hat sich dann auf die Tanzfläche, dann haben die aber diesen Square Dance gemacht. Line Dance oder so. Oh, das war für uns ganz speziell und wir standen dann da und haben geguckt und was passiert hier gerade?
Aber die Leute haben Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist das Wichtige dabei, nicht wahr?
Die konnten das auch, also es sah auch wirklich gut aus.
In Berlin gibt es ja eine große Community, auch für die lateinamerikanischen Tänzer, aber gerade die Salsa-Szene ist ja doch größer, als man vermuten mag. Also wer jetzt damit, du deutest das ja schon an, dass sagt, okay, die ist relativ groß, wenn man es mal aktiv sieht, ist ja unweit der Friedrichstraße, am Montbijou Park, glaube ich, wird draußen immer relativ viel getanzt, aber es ist ja noch viel mehr. Also ihr seid ja auch, jetzt, man kann sagen, die Saison ist losgegangen, es geht wieder rund, Corona spielt momentan immer nicht so ein großes Thema, glücklicherweise. Und wie groß, schätzt ihr ungefähr, ist die Szene, die gerade so in Berlin?
Das ist sehr schwierig zu sagen, ja. Sehr, sehr schwierig. Aber sie ist groß und im Wachstum und wir haben auch verschiedene Locations, wo man wöchentlich sehr, sehr gut tanzen kann, zum Beispiel in der Kulturbrauerei im Soda. Das ist eine tolle Location, weil die verschiedene Säle hat und so kann man auch verschiedene Tänze, also man kann einfach den Raum wechseln und zum Salsa oder zum Bachata oder das läuft immer zweimal in der Woche. Und ich bin sehr schlecht mit so sagen, wie viele Leute, also Soda ist auf jeden Fall gefüllt mit Leuten,
die tanzen. Also die Community ist auf jeden Fall groß. Und dann würde ich uns doch mal einladen, unsere Zuhörer mal einladen, mal so ein bisschen in die Geschichte. Wir haben jetzt schon viel über Tänze gesprochen, in die Tanzhistorie oder wo kommt zum Beispiel der Salsa überhaupt her? Und in der Vorbereitung auf den Podcast, ich hatte es Maurice vorhin auch einmal vorgelesen.
Ich hab sofort an Nachos gedacht.
Was ja in der Übersetzung wahrscheinlich, also eine Variante ist. Und was mir nicht bewusst war, dass der Salsa noch gar nicht so alt ist in seiner heutigen Ausführung. Jeweils nach diesen zwei Artikeln, die ich gelesen habe. Also der Salsa ist ja erst so nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.
Also Salsa ist erstmal, muss man sagen, ein kommerzieller Name. Ja. Salsa ist ja Soße auf Spanisch, ne?
Soße, und, genau. Ja.
Das wird als Mix bezeichnet, also so wie ein Mix von Zutaten. Und Salsa in sich heißt ja nichts. Alles gut. Es ist eine Mischung von verschiedenen lateinamerikanischen Rhythmen. Und irgendwann wurde entschieden, dass man das mehr kommerzialisiert und unter dem Namen Salsa. Und so ist es dann auch sehr berühmt weltweit gekommen, geworden.
Also ich habe gelesen, dass gerade nach dem Zweiten Weltkrieg viele Kolumbianer, Venezuela und Puerto Ricaner nach New York gekommen sind und da genau da die unterschiedlichen Stilrichtungen zusammengetroffen sind und dass man sich dann auf diesen Salsa, auf die Soße geeinigt hat. Und es sind so viele. Also jeder, der seine Tanzrichtung mitgebracht hat, okay, beim Cha-Cha-Cha, das habe ich schon mal gehört. Also ein, zwei Cha-Cha-Cha, da weiß ich, also ich kann zwar die Bewegung nicht, aber ich
habe schon mal gehört. Jeder kennt Dirty Dancing.
Stimmt.
Dirty Dancing, ja, guck mal, doch ein Experte. aber was ich zum Beispiel, Size habe ich noch nicht gehört, Bomba, Plena, das sind alles so Namen. Wo ist der Unterschied? Im Grundschritt, also?
Nee, das sind alles verschiedene Musikstilrichtungen und Musikrhythmen. Und Salsa-Musik ist sehr vielfältig. Und wenn wir von Musikstilrichtungen reden, dann reden wir von diesen ganzen
Einflüssen.
Genau, die du genannt hast. Dann gibt es aber auch verschiedene Salsa-Techniken. Die kann man aber alle quasi mit Salsa-Musik tanzen. Es gibt dann ein bisschen Unterschiede, also zum Beispiel Timba, das ist eine typische Art von Salsa-Musik. Da tanzt man eher, zu der Musik tanzt man eher Salsa Cubana und zu Mambo-Musik zum Beispiel tanzt man mehr Salsa Crossbody Lead Style zum Beispiel.
Ah, okay. Das ist nämlich die spannende Geschichte, wenn man da reinkommt, ist wahrscheinlich erstmal so, okay, Salsa, für uns Laien, außer dass Maurice weiß, was in Dirty Dancing getanzt wird, was ich total gut finde, ich hätte das nicht gewusst, ist es ja erstmal, bleibt es immer das Gleiche. Wann ungefähr, wenn man jetzt zum Beispiel bei dir einen Kurs bucht, die du ja anbietest regelmäßig, kannst du auch gleich nochmal sagen, wann, was ist ungefähr, wenn man sagt, okay, man ist einmal die Woche bei dir, man übt vielleicht auch privat oder man geht auch nochmal so privat dran, zum Tanzen raus. Wann ungefähr kriegt man ein Gefühl für diese unterschiedlichen Rhythmen?
Also was ist so aus deiner Erfahrung heraus so die Zeitspanne, die es benötigt, um vielleicht dann auch sicherer zu werden? Nehmen wir erstmal sicherer, bevor ich sage können.
Das ist immer die goldene Frage.
Ja. Ich wollte gerade sagen, einmal kein Rhythmusgefühl, immer kein Rhythmusgefühl, oder?
Wie lange brauche ich, damit du von mir ein Profi-Tänzer machst?
Ja.
Nee, aber sehr viel, das ist wirklich tatsächlich eine Frage, die sehr oft gefragt wird, so wie viel Zeit brauche ich, ne? Das ist sehr unterschiedlich, weil das hat sehr viel damit zu tun, wie viel Zeit du investierst und wie viel Tanzerfahrung du hast allgemein. Es gibt vielleicht Leute, die andere Tänze getanzt haben und die switchen dann zu Salsa oder machen dann zusätzlich noch Salsa und die brauchen vielleicht nicht so lange, ne? Mhm. Und Leute, die vielleicht mehr Unterricht brauchen und was auch wichtig ist, ist, dass man auch regelmäßig Social tanzen geht. Mhm. Weil nur mit Unterricht, du bekommst ja die ganze Zeit nur Input, du hast nicht so viel Zeit, um das umzusetzen. Oder du hast Zeit, um das umzusetzen, aber nicht so richtig, um das zu verinnerlichen. Ne? Und Salsa ist ja ein Social-Tanz. Das ist ja so eine Improvisation auf Musik, wo der Leader führt und die Follower folgen. Und du brauchst einfach ein bisschen Zeit für das, was du gelernt hast im Unterricht, dann auf den Partys dann umsetzen zu können. Mhm. Also es ist ein bisschen eine Mischung von beiden Sachen. Ne? Ist wichtig, Unterricht zu nehmen, Social zu tanzen, weil das ist ja auch ein Social-Tanz, das ist auch das Spezielle von vom Salsa. Das ist nicht wie bei den anderen Tänzen, wie Standard-Latein zum Beispiel, wo man im Unterricht oder dann auf Competitions geht. Ne? Da hat man dann die Chance zu tanzen. Beim Salsa kannst du weltweit auf Partys gehen und kannst mit unterschiedlichen Leuten tanzen. Mhm. Was auch sehr schön ist, weil das auch eine sehr schöne Chance ist, Leute kennenzulernen. Also als ich zum Beispiel nach Berlin kam, ich wohnte dann in einer WG und es waren Leute, die ich nicht kannte. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich gehe ins Havanna.
Stimmt, da oben ist auch eine Salsa.
Da ist eine Salsa, genau.
Salsa-Bar, ja.
Und die haben alle gesagt, aber du bist ja erst hier eine Woche, du kennst ja niemanden. Und ich so, ist egal, ich gehe tanzen. Und tatsächlich habe ich super viele Leute kennengelernt, ja. Super vielen Leuten getanzt und so habe ich auch meinen Freundschaftskreis auch sehr erweitert.
Ja.
Und das ist auch das Schöne, wenn man dann auch reist, dass man weiß, okay, vielleicht reise ich alleine, aber ich weiß, wenn ich zu einer Salsa-Bar gehe, dann kann ich mit Leuten tanzen und kann sogar Freundschaften schließen.
Ja.
Also kann man auch sagen, ist Salsa oder Tanzen auch etwas wie eine internationale Sprache?
Ja, absolut.
Das heißt, Salsa wird überall auf der Welt wahrscheinlich gleich getanzt? Mhm. Oder ähnlich?
Ja.
So,
ja.
Also.
Ja. Also es ist interessant, weil es gibt ja, wie ich schon vorhin meinte, gibt ja verschiedene Tanzstile, ne? Mhm. Und die unterscheiden sich so ein bisschen von dem Timing, wann du die Schritte setzt auf der Musik. Und auch so ein bisschen, ob man sich zum Beispiel im Kreis bewegt,
wie bei der
Salsa Cubana, oder mehr auf der Linie tanzt, wie das bei dem Crossbody-Style ist. Mhm. Je mehr Stile du kennst, desto mehr wirst du tanzen können und mit mehr Leuten. Jemand, der aber zum Beispiel nur kubanisch tanzt, sagen wir mal zum Beispiel ein Follower, der nur kubanisch tanzt, und ein Leader, der auf der Linie führt, da kann es ein bisschen manchmal schwierig sein, ne?
Da muss man dann die Füße in Sicherheit bringen.
Ja.
Als Follower.
Immer.
Aber
immer.
Jetzt finde ich ganz interessant, das heißt ja, die ganze Szene der Salsa-Tanzenden scheint ja sehr offen zu sein. Claudia, vielleicht für dich, du bist ja auch irgendwann mal in die Szene reingekommen. Wie hast du es empfunden? Jetzt fängt man ja mal an zu lernen. Also du konntest ja wahrscheinlich auch erstmal, hast gesehen, okay, das fasziniert dich, du wolltest tanzen, dann hat man wahrscheinlich auch eine Begabung dazu. Wie hast du diesen Eintritt in die Szene so wahrgenommen? Was waren so deine ersten Berührungspunkte? Und bitte?
Und zweite Frage, wie schwer war der Schritt vom Tango zum Salsa?
Gute Frage. Also ich bin damals nach Konstanz gezogen und für mich war der Eintritt in diese Salsa-Szene praktisch der Türöffner in eine Community, in einem Freundeskreis. Ich war vorher, ja, war es schwierig, auf Arbeit habe ich natürlich ein paar Leute kennengelernt, aber erst als ich wirklich angefangen habe, da zu tanzen und in diese Community reingekommen bin, war das wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt komme ich hier an.
Jetzt bin ich hier wirklich, finde Freunde und Leute, mit denen man auch nicht nur tanzt, sondern auch einmal in der Freizeit noch andere Dinge machen kann, auch wenn wir die meiste Zeit getanzt haben. Ja, da hilft das natürlich, dass die Leute in der Salsa-Szene so super offen sind oder in der Tanzszene im Allgemeinen. Der Wechsel von Tango zu Salsa war jetzt gar nicht so schwierig in meinem Fall. Ich habe halt schon immer irgendwie getanzt. Es war immer schon irgendwie Teil meines Lebens, aber ich habe es halt nicht so durchgehend in mein Leben integriert, sondern es war immer die Begeisterung da und ich habe es immer mal wieder versucht und deswegen war es vielleicht für mich gar nicht so schwer, jetzt von einem Tanz zu einem anderen zu wechseln. Und ich habe eben parallel mehrere Dinge gleichzeitig gelernt, also Salsa, Bachata und Kizomba, nachdem ich mit Tango angefangen hatte, weil es in Konstanz zum Beispiel so war, dass wir in dem Club, in dem man tanzen gehen konnte oder in dem es eine Salsa-Party gab, gab es eine Tanzfläche und da wurden dann gespielt 3 Lieder Salsa, 3 Lieder Bachata, 3 Lieder Kizomba. Und wie Silvi sagte, je mehr Tänze man tanzt oder je mehr Stile man beherrscht, umso mehr kann man tanzen. Und da ich nicht von der Tanzfläche runter wollte, habe ich gesagt, ich muss jetzt alle 3 Tänze können, damit ich hier Spaß habe auf dieser Party, weil sitzen ist nicht.
Ja, sonst müsste man 6 Lieder warten, wenn man nur
das
einen.
Blöd.
Ja, das ist doof.
Ja.
Das heißt, du hast ja in der Zeit auch verschiedene TrainerInnen gehabt, die dich dann angeleitet haben. Du bist ja nach Berlin zurückgekommen und also du leitest ja Deutsche Wieder Dance, so heißt ja dein Laden, müssen wir auch ab und zu mal sagen, weil damit man auch weiß, wo man euch findet, aber das machen wir zum Schluss auch nochmal. Und dann ist sie ja deine Lehrerin geworden.
Genau.
So, und jetzt heißt es mal, Butter bei die Fische, wie ist denn die Silvia als Lehrerin?
Silvia ist als Lehrerin großartig. Ich habe gerade gestern mein 10. Projekt bei ihr angefangen.
Ah, okay.
Also das sagt, glaube ich, alles. Nein, es macht wirklich großen Spaß, mit Silvia zu lernen. Also erstmal ist es auch so, dass man... mir ging es so in Konstanz beispielsweise, um nochmal ganz kurz ein bisschen auszuholen, dass ich dort ausschließlich männliche Tanzlehrer hatte. Das heißt, auch wenn die Ladies Styling beigebracht haben, stand dann so ein stabil gebauter Sportstudent vor mir und wollte mir eine zeigen, wie ich grazil meine Arme einsetzen kann, um schön auszusehen beim Tanzen. Und so bin ich, als ich nach Berlin gekommen bin und Silvi auf der Tanzfläche gesehen habe, habe ich gesagt, so will ich tanzen. Und so kam das, kam eins zum anderen. Und so ist es bis heute. Also es macht Spaß, es ist immer wieder erfrischend und schön. Und auch ich genieße die Momente, wenn Silvi switcht in einem Satz von Englisch auf Spanisch auf Deutsch. Links und rechts verwechselt. Und sagt, mach nicht das, was ich sage, mach das, was ich mache.
Schön.
Das ist wirklich einfach,
ja,
das ist
schön.
Charmant, das ist erfrischend, das macht einfach Spaß. Und das gestern, wie gesagt, das erste Training wieder für das neue Projekt, das jetzt gestartet ist, das war auch wieder schön, weil wir einfach eine Riesengruppe waren. Plötzlich nach Corona, seitdem wir wieder dürfen, sind die Leute halt wieder on fire, die wollen tanzen. Und das war fast Festival-Feeling bei unserem Kurs. Es war einfach eine schöne Energie. Man hat sich gegenseitig angesteckt. Die Leute waren voll fokussiert, komplett konzentriert und das war wieder mal richtig, richtig schön.
Wie war denn die Gruppe gestern?
War fantastisch. Also ich war wirklich, wirklich froh von all den Teilnehmern und besonders hat mich auch gefallen, dass die Gruppe vom Level her auch ziemlich gleich war und nicht nur Level, sondern auch diese Lust zu tanzen und zu lernen und besser zu werden. Und das hat man ehrlich gesagt nicht bei allen Gruppen. Und genauso wie Claudi meinte, das kam auch sehr, sehr erfrischend und genau in dem richtigen Zeitpunkt nach den 2 Jahren, die wir hatten, wo wir teilweise nicht, wo wir teilweise Monate hatten, wo wir nicht im Studio trainieren konnten und wir die ganzen Stunden online machen mussten. Und bei sowas so physisch wie Tanz ist einfach, natürlich nicht das Gleiche, ne? Wenn man vor einer Kamera tanzt und deine Schüler sind nicht in dem Studio und die Atmosphäre fehlt und die Energie und die Wärme, Schwitzen, Musik,
es fehlt halt dieses reelle Gefühl, die Aura, die Ausstrahlung. Manchmal merkt man es ja wahrscheinlich auch, ich glaube, Tanzen geht es ja auch immer darum, man muss ja auch viel von sich selber geben. Ich glaube, man kann beim Tanzen... Das
ist, denke ich, auch ein Ausdruck von deinem Mindset, wie frei du dich auch fühlst und wie so wie viel Bock du hast. Also ich wette, gestern war kein Maurice in der Tanzgruppe dabei, der von seiner Freundin dahin geschliffen wurde und komm, wir machen jetzt einen Tanzkurs. Und der Mann sagt, oh, das ist schon 10 Minuten hier, wann ist denn hier fertig?
Waren wirklich alle freiwillig da gestern.
Aber ja, weißt du, bei den meisten solcher Stories, wenn die Paare dann, manche gehen nicht auseinander, aber manche gehen auseinander, dann machen die Männer meistens dann weiter. Das ist wirklich ansteckend.
Weil sie anscheinend merken, dass es auch eine gewisse Anziehungskraft hat. Also Tanzen ist ja auch was sehr graziles. Ja, mir fehlt das richtige Wort dafür. Anmutend. Also wenn ich jemanden sehe, der richtig gut tanzen kann, dann stehe ich immer da und denke mir so, ach geil, das würde ich auch gerne können. Ja. Ja. Aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, wahrscheinlich ähnlich wie mit einem Musikinstrument. Wenn man da denkt, okay, ich gehe jetzt in eine Tanzschule, dann kann ich bald tanzen und nicht privat noch übt oder trainiert, dann wird es wahrscheinlich ein sehr langer Weg.
Der soziale Komponente ist sehr, sehr wichtig auch bei uns.
Du sprachst ja gerade vorhin von, du bist jetzt im 10. Projekt. Also das heißt, ihr seid eine Gruppe aus mehreren Menschen, die sich zusammentreffen. Kann man, also für Leute, die von draußen oder von unseren Zuhörern, kann man sich der Gruppe anschließen? Wie kommt man vielleicht zu euch und tretet ihr vielleicht auch auf? Also was ist so das Ziel des Projektes?
Also ich biete immer verschiedene, das heißen Choreografieprojekte und die dauern normalerweise so um die 5 bis 6 Monate und ich habe ganz unterschiedliche Schüler, also Schüler, die schon Salsa-Erfahrung haben, Schüler, die von null anfangen und man muss eigentlich nur Bock haben auf Tanzen. Ein gewisser Kompromiss ist schon, ne, dass man dieser Gruppe und diesen Projekten ein bisschen als Priorität setzt. Das braucht man auch, damit man wächst, damit man auch als Gruppe...
keine Angst, hier wird nicht scharf geschossen, das war nur der Luftballon, der jetzt endgültig dann
dem letzten Tanzpaar ist die Blase unterm Fuß explodiert.
Die haben aber nicht meine Schuhe getragen.
Nein, das stimmt. Die haben auch gestern erst hier angefangen. Die müssen die passenden Schuhe suchen. Ja. Diese Community, die ihr da seid, aus Gruppe, also wenn man euch googelt, wenn man auch mal auf eure Internetseiten geht, dann sieht man auch, wie ihr auftritt. Aber die Frage ist, kann man zum Beispiel, jetzt die Gruppe scheint ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen gefestigter zu sein, auch also vom Level her auch schon keine Anfänger mehr zu sein. Gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht jetzt für Unternehmen oder auch für Familienfeiern euch zu buchen oder dass ihr da hinkommt und für Summe XY, dass ihr da auftretet? Wie ist da der normale
Werdegang? Also die Choreografieprojekte, das sind reine Projekte von Tänzern, die ich habe. Meistens sind es Hobbytänzer. Mhm. Ich habe auch ein paar Tänzer, die sich gerade Ausbildung, also als Tänzerausbildung ausbilden oder schon professionelle Tänzer sind. Aber normalerweise Ziel dieses Projektes ist es, dass man dann auf Festivals auftritt. Mhm. Also Buchungen. Ich habe dann meine eigene Shows, das sind professionelle Shows, zusammen mit meinem Tanzpartner und die können dann gebucht werden. Aber normalerweise bei solchen Choreografieprojekten geht es auch wirklich darum, dass die Leute, also dass die Tänzer ausgebildet werden und auch so ein bisschen mit dem Ziel, dass die nach 6 Monaten auf die Bühne tanzen werden, ne? Und es gehört einfach dazu, dass man dann zu diesen Festivals geht.
Mhm. Und jetzt habt ihr euch ja vielleicht auch für diese Art der Lebensfreude und der Dynamik einen ganz speziellen Bezirk ausgesucht, eine ganz spezielle Ecke von Berlin. Ich sag das anfangs schon bereits, wir sind am Anfang schon bereits. Wir sind hier im Krefekiez, unweit vom Südstern, in der Kürtestraße, habt ihr euer Tanzstudio. Jetzt noch nicht so lange, ich glaube, ihr habt im März Opening gefeiert, ne?
Ja.
Ja, also noch ganz frisch. Merkt ihr schon, ob das der Kiez mit anderem Publikum kommt, anderes Publikum, seid ihr hier schon angekommen? Also wie wohl fühlt ihr euch mittlerweile schon? Oder sagt ihr, ach, die alte Destination, wo wir früher waren, ist doch besser? Wo sind die Unterschiede?
Ja, also Ich habe, also bevor ich das Studio geöffnet habe, habe ich mich ja in verschiedenen Tanzschulen eingemietet oder habe für andere Schulen unterrichtet. Eine der Schulen war die Schule, die vorher hier war. Das war eine Bauchtanzschule. Von daher musste ich auch nicht so viel ändern, musste nicht so viel Umzug machen mit meinen Schülern. Die Schüler, die ich bisher hatte, die kennen die Location schon, kommen immer noch. Die Leute, die dann neu kommen zu den Gruppen aus der Tanzszene, die haben jetzt erfahren, dass ich jetzt nur in meinem Studio bin. Und peu à peu versuchen wir natürlich auch den Leuten hier mitzuteilen im Kiez, dass wir jetzt ein neues Tanzstudio sind, dass wir mehr Fokus haben auf lateinamerikanische Tänze, dass wir auch noch Schuhe verkaufen. Und das ist etwas, was, naja, bis jetzt sind wir erstmal angekommen und gucken, dass wir dann Schritt für Schritt uns dann bekannter machen.
Die Frage natürlich auch an die gebürtige Berlinerin. Was war eigentlich mal dein Ursprungskiez? Wo kamst du? Ich weiß, wo Maurice, der hat als Jugendlicher sein Kiez ja nie verlassen.
Das ist in Berlin aber auch typisch. Wenn du in Berlin irgendwo in einem Bezirk aufwächst, gerade in deiner Teenie-Zeit, sei denn du bist in der Mitte im Zentrum Friedrichshain-Kreuzberg, dann verlässt du dein Kiez auch eigentlich nicht.
Was war dein Kiez?
Kreuzberg. Ich bin tatsächlich hier um die Ecke im Obernkrankenhaus.
Ah, stark.
Ja, ja. Ich bin hier gegenüber in den Kindergarten gegangen.
Ja, super.
Was ich auch immer gerne erzähle. Ja.
Jedes Mal.
Übrigens, ich bin da drüben im Kindergarten.
Seltenheitswert. Also wirklich jetzt, es gibt nicht mehr viele hier im Kiez, die auch hier geboren sind.
Bist du in deiner Jugend viel aus deinem Kiez rausgekommen oder war für dich Kreuzberg-Friedrichshain auch so deine Bubble, wo du dich bewegt hast, oder bist du auch mal nach Spandau gefahren?
Jetzt fragst du die Kreuzbergerin, ob sie nach Friedrichshain fährt, ey.
Friedrichshain war es tatsächlich überhaupt nicht für mich. Ja. Es waren Kreuzberg und Neukölln.
Ja.
Komplett. Und ich bin mal, wenn dann nach Wilmersdorf, Charlottenburg, aber Spandau nur, wenn ich musste.
Aber wirklich oft raus ist man aus seinem Kiez nicht. Ne? Man hatte alles.
Genau, das ist es ja. Das macht Kreuzberg auch so einzigartig. Ne? Du musst nicht weit fahren, reisen, gucken, wo kriegst du was her, weil du alles in deinem Kiez bekommst.
Ja, also,
wir haben pro Bezirk, würde ich sagen, sowas wie einen Stadtkern.
Das stimmt. Ja,
genau.
Es gibt so eine Erhebung seitens des Bezirksamts bzw. der Wirtschaftsförderung, die haben ja auch so Tourismusprojekte, dass es 11 verschiedene Kieze, also so mit Partyregionen oder auch so, wo Kultur und Kunst sich angeschaffen hat, da gehört ja hier die Ecke auf jeden Fall auch dazu. Es gibt Stadtteile, aber in Berlin, die haben nur ein Zentrum und das macht ja diesen Bezirk hier nochmal ganz speziell. Zum Abschluss, achso, bitte, ein Zeichen, dann nehme ich das gerne auf, Maurice, teil es mit mir.
Ich wusste jetzt nicht, ob wir es überhaupt schon gefragt haben.
Ja,
frag mal. Vielleicht auch ganz am Anfang. Aber wo seid ihr euch das erste Mal begegnet und wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
Das war in Kreuzberg, in einer Tanzschule, die heißt Mambita.
Aha.
Ja, am Mehringdamm ist die. Oder damals gab es sie einmal, jetzt gibt es inzwischen praktisch eine Filiale. Und damals war die hier am Mehringdamm und hatte eine Party veranstaltet. Und wie gesagt, ich war wieder zurück nach Berlin gekommen und dachte, ich gehe jetzt hier auf Partys, damit ich Leute kennenlerne. Und da haben wir uns dann getroffen. Und seitdem sage ich zu Silvi immer, wir müssen auf Partys gehen, wir müssen tanzen gehen, ob wir müde sind oder nicht. Jetzt inzwischen muss ich mir das selber auf die Fahne schreiben wieder, aber
ja, aber normalerweise war immer Claudia nach den Trainings, wir gehen jetzt tanzen.
Wir sind jetzt warm, wir sind unterwegs, wir gehen jetzt auf die Party. Ja.
Also sind Tanzveranstaltungen eure Netzwerkveranstaltungen?
Absolut.
Mhm. Ja.
Für Silvi ist es die beste Werbung. Wer sie tanzen sieht, der weiß, was er eigentlich.
Der möchte das können.
Und dann am besten noch mit deinen Schuhen. Dann
am besten noch mit meinen Schuhen, dann kann nichts mehr schief gehen.
Ja.
Also Silvia, du sagst immer, also wenn ihr so tanzen wollt wie ich, braucht ihr Claudias Schuhe. Und du sagst immer, wenn ihr mit meinen Schuhen richtig gut tanzen wollt, dann müsst ihr zu Silvia gehen.
Ganz genau.
Das toll. Das ist ein total gutes Konzept.
Ja. Sie hat auch meine Favoritenmarke.
Oh.
Von dann schon. Also deshalb kann ich wirklich mit gutem Wissen und Gewissen sagen, holt euch die Schuhe bei Claudia, weil...
Ja, auf jeden Qualität. Fall.
Sehr schön.
Wir wollen natürlich zum Abschluss auch gerne nochmal alles teilen, was ihr so zu bieten habt. Und wir fangen mit dir, Claudia, an. Wer gerne Schuhe jeglicher Art, also hauptsächlich Tanzschuhe, aber auch Brautschuhe, High Heels mal auch, das, man, es ist ja schon fast eine halbe Maßanfertigung, weil ja. man ist wirklich schon so, die auch noch im bezahlbaren Rahmen ist. Ja.
Vor allem auch komplett individualisiert, so wie ich gehört habe.
Ja. Richtig. Der findet dich zum einen in der Körtestraße 10, kann aber auch online auf deine Internetseite gehen, und zwar auf www.ladyloveshoes.de. Ja. Alles zusammengeschrieben?
Alles zusammen.
Alles zusammengeschrieben. Finde ich auf jeden Fall. Wir verlinken es auch gerne nochmal in den Shownotes später dann. Wer sagt, heute spüre ich das Feuer in mir. Ich habe einfach zu viel Soße gegessen.
Zu viel Nachos. Ich brauche die Soße dazu.
Ja. Die muss ich dann runterschwitzen, oder?
Meldet sich doch einfach mal bei Silvia an und findet sie unter www.deutsche-vita-dance.com. Es gibt auch Kurse, die man noch belegen kann. Ne? Also und da meldet man sich aber einfach bei dir und du sagst, wie die freien Termine sind.
Man kann einfach über die Webseite.
Ja.
Über die Webseite kann man dann sehen, welche Kurse noch zu buchen sind. Es gibt ein Schedule.
Ja.
Wir bieten auch für Kinder Kurse. Und da kann man sich einfach online anmelden oder anrufen, wenn man Fragen hat. E-Mail, geht alles.
Man erreicht überall. Wichtig ist, man kann euch auch auf Instagram folgen.
Mhm. Ja.
Gibt es noch andere Kanäle?
Facebook.
Mhm. Facebook.
Google.
Google. Auch das verlinken wir alle nochmal gerne. Und sagen jetzt zum Abschluss, wenn ihr jetzt nach dieser 1-Stunden-Podcast noch was sagen wollt, was wir vielleicht jetzt vergessen haben, was euch noch wichtig gewesen wäre. Wäre euch noch was wichtig gewesen, was ihr losgeworden wollen würdet, wert?
Ja.
Ich habe zu viel gesprochen die Woche.
Ja,
ja. Ja. Was soll man denn so sagen? Vielleicht nur abschließend die Worte. Bei uns ist jeder willkommen. Mhm. Alle, egal welches Geschlecht, welches Alter, Form, Farbe, Größe, kommt zu uns. Bei uns wird jeder mit offenen Armen begrüßt. Wir sind immer froh über jedes neue Mitglied in unseren Tanzgruppen, in den Kursen, als Kunden hier im Schuhladen.
Ja. Ich finde, das hat ganz viel Spaß gemacht, Maurice. Und du warst ja heute... Wir haben den Termin ja für die Aufzeichnung relativ spontan gemacht. Was nimmst du mit? Ich habe ja schon also ein Resümee gezogen. Es gibt Folgeschritte nach diesem Podcast, für mich jedenfalls. Was ist dein? Ja,
Maurice startet wieder mit dem
Podcast. Mein Resümee ist nach dem Podcast. Ich muss dich in Zukunft, glaube ich, manchmal ein bisschen bremsen. Du galoppierst mir nicht mehr davon. Ich schaff's immer nicht. Ich will immer was sagen.
Dann tritt mich doch unter
den Tisch. Nein, dann kriege ich Ärger von deiner Frau. Dann kriege ich außerdem war hier ein Hund, ein ziemlich niedlicher sogar, der mich auch noch ein bisschen abgelenkt hat. Nein, was ich heute mitgenommen habe, also da ich ja in den nächsten anderthalb Jahren, das kann ich ja ruhig so sagen, auf mindestens 3 Hochzeiten tanzen werde,
stimmt,
habe ich auch meiner Göttergattin schon gesagt, ich glaube, Schatzi, es ist an der Zeit, wo ich dann mich mal meinem Schicksal beugen muss und irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Bock hab drauf, mit dieser Frau jetzt tanzen zu lernen, als mit der Ex damals. Vielleicht dann auch einen anderen Tanz. Also, wie gesagt, dieser Boogie-Woogie, das hat mir jetzt nicht so zugesagt. Und Salsa, ich finde Salsa ist ein schöner Tanz. Der sieht gut aus und ja.
Komm zu uns.
Interesse ist geweckt.
Das kriegen wir auch hin. Ein tolles Tanzstudio, ein toller Schuhladen hier in wirklich im Herzen von Kreuzberg.
Tolle Inhaberinnen.
Wir haben uns pudelwohl gefühlt. Herzlichen Dank, dass ihr uns die wertvolle Zeit geschenkt habt. Schön, dass wir hier sein durften. Und für alle weiteren Informationen, nicht nur über Kiezgespräche und über Claudia und Silvia, findet ihr auf www.fku.berlin. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook und ja, Google haben wir auch. Und wer ist jetzt... emsig gehört hat, lasst doch mal eine Bewertung da. Gerne 5 Sterne, aber wir sind
mit 5 zufrieden. Wir sind auch kritikfähig. Aber nur, wenn ihr mit 5 Sternen bewertet.
Gerne auf Abonnieren drücken, keine Folge mehr verpassen von Kiezgesprächen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eine Runde tanzen.
Du hast jetzt auch genug geredet, Martin.
Ja, Entschuldigung.
Ich kann auch deine Stimme die Woche jetzt
nicht mehr hören. Ich kann es verstehen. Also, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir hier sein durften. Euch, liebe Zuhörerinnen, bleibt schön gesund und geht mal raus. Und gerade nach 2 Jahren lernt mal wieder richtig tanzen. Ja. Macht's gut. Tschüss, Freunde.
Ciao.
Ciao.
Tanzen und zu lernen.